Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, schönen guten Tag. Seit mehr als 10 Jahren leben Neonazis in Wohngemeinschaften in Dortmund-Dorstfeld. Das Viertel ist als Nazi-Hochburg und No-Go-Area verschrien. Nun will die Dortmunder Polizei durchgreifen. Wie? Das erfahren Sie gleich bei Deutschland heute. Außerdem antisemitisch und gewaltbereit. Eine linksextreme Gruppierung terrorisiert Berlin-Neukölln. Und gemeinsam alt werden. Wir waren zu Besuch in Bremens bekanntester alten WG.
Jetzt sagt er schon seinen Jungs Bescheid, wie die kommen, gell? Mhm. Aber das ist krass, wie die connected sind hier, gell?
Er hat sich hineingewagt, der deutsche Kabarettist türkischer Abstammung Özcan Kosa. Zusammen mit einem Kamerateam des WDR ist er in eine der rechten Hochburgen Westdeutschlands in den Dortmunder Stadtteil Dorstfeld gefahren. Kaum waren Koscher und die Kollegen vom WDR auf der Straße, hagelte es Beleidigungen, es flogen Böller und nur knapp entgingen sie einer Prügelei.
Also ich fand es echt beängstigend. Das sind Nazis, Mann, das sind Nazis. Weißt du, das sind so jetzt Typen, die sagen, Holocaust war in Ordnung und eigentlich hätte man alle umbringen müssen, alle hier raus und reines Blut, Deutschland. Also es ist krank, Mann. Krass. Und das ist mitten in Dortmund, Mann. Aber da standen hier überall Nazi, Nazi-Kiez. Ist es eine No-Go-Area? Ja, Mann.
Die Dortmunder Polizei will nun in Dorstfeld künftig hart durchgreifen. Sie will prüfen, ob sie flächendeckend Videokameras installieren kann, Videoüberwachung. Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper weiß mehr. Was genau verspricht sich die Polizei von den Kameras?
Nun, das Ganze ist ein, ja, ich würde sagen, weiterer Baustein in diesem Vorgehen gegen diese rechtsextremistisch orientierten Menschen, die dort leben. Letztendlich geht es bei Videoüberwachung ja häufig um zwei Ebenen. Zum einen eben um die Prävention, die Abschreckung, also Menschen, Straftäter, in dem Fall eben die Rechten dort in Dorstfeld, die dort leben oder die zu Besuch kommen, sollen abgeschreckt werden dadurch, dass die Polizei halt rund um die Uhr ein Auge auf diese Straßen, auf diese Straßenzüge hat. Zum anderen, die zweite Ebene sozusagen, ist dann die bessere Strafverfolgung, also die Beweisführung im Nachgang, wenn denn dann etwas passiert sein sollte, beispielsweise eine Auseinandersetzung oder ähnliches. Wir haben ja gerade ein Stück weit etwas gehört, was da in diese Richtung ging. Dann kann die Polizei eben aufgrund der Aufnahmen mögliche Täter identifizieren oder ihnen auch Straftaten nachweisen. Deswegen hat Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange gestern eine Arbeitsgruppe in seinem Präsidium beauftragt, zu prüfen, ob es eben Sinn machen würde, die Straßenzüge dort mit Kameras auszurüsten. Grundlage dafür ist das neue Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen, dass da eben mehr Möglichkeiten gibt. Bis Ende Juni soll diese Arbeitsgruppe jetzt arbeiten, dann Ergebnisse präsentieren. Und solange es eben diese verfestigte Wohnsituation und die Markierung von Häusern als Nazi-Kiez gäbe und das dazu führe, dass eben erkennbar Andersdenkende diesen Straßenzug als Angstraum erleben, so Polizeipräsident Lange, solange besteht eben Handlungsbedarf.
Dorstfeld ist ein heißes Pflaster für Polizisten, aber warum erhöht man nicht einfach die Polizeipräsenz, anstatt auf die Videoüberwachung zu setzen?
Naja, ich habe ja gerade von Bausteinen gesprochen. Das eine ersetzt letztendlich nicht das andere. Seit etwa 10 Jahren gibt es eben in Dorstfeld diese Wohngemeinschaften von Rechtsextremisten, also dieses Problem vor Ort. Etwa 30 Menschen sollen das sein, so die Polizei plus minus. Und die Dortmunder Polizei, die hat darauf auch schon reagiert. Manche sagen verspätet, aber sie reagiert daran schon seit Jahren drauf. Seit 2015 beispielsweise gibt es eine Soko Rechts, das sind mehr als eine zweistellige Anzahl von Beamtinnen und Beamten, die sich mit der Situation dort beschäftigen. Und Polizeipräsident Lange, der sagte gestern auch, dass die rechtsextremistischen Straftaten in Dortmund seit ihrem Höchststand eben im Jahr 2015 bis ins Jahr 2017 dann um 58% zurückgegangen sind. Das stabilisiert sich jetzt in den vergangenen Jahren. Er betonte aber eben auch, es gelte eine Null-Toleranz-Strategie. Das heißt, Rechtsextreme müssten wissen, wir setzen die deutsche Rechtsordnung in jedem Winkel dieser Stadt durch, so der Polizeipräsident.
Auch an einem anderen Ort in Nordrhein-Westfalen, in Duisburg-Marxloh, ebenfalls als No-Go-Area verschrien, hat man ja auf die Videoüberwachung gesetzt. Was hat's gebracht?
Naja, wenn wir auf die Zahlen schauen, dann könnte man durchaus den Rückschluss ziehen, dass das erfolgreich war. Wir reden hier von einer berüchtigten Ecke, will ich es mal nennen, im Duisburger Stadtteil Marxloh, an dem es beispielsweise im Jahr 2016 noch 161 vollendete oder versuchte Straftaten gegeben hat. Seit Ende 2016 jetzt, Sie haben es gesagt, beobachtet diese Polizei den Bereich jetzt mit insgesamt 19 Kameras und die Anzahl der Delikte, die sank jetzt. Der WDR berichtete letzte Woche davon, dass es eben nur noch in Anführungsstrichen 104 vollendete oder versuchte Straftaten im Jahr 2018 gegeben hat. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass man es schwer sozusagen in einen Kausalzusammenhang setzen kann, denn letztendlich hat die Polizei und das Ordnungsamt auch insgesamt sozusagen die Kontrollen in Marxloh verstärkt, zeitgleich erhöht und deswegen kann das auch einen anderen Effekt haben. Die Befürchtung jedoch, dass die Straftaten eben dann in anderen Bereichen stattfinden, also außerhalb der Kameras, in anderen Straßenzügen, die konnte letztendlich auch genommen werden, denn insgesamt ist in Marxloh die Kriminalität in diesem Zeitraum gesunken und deswegen hat die Duisburger Polizeipräsidentin auch entschieden, dass man diesen Versuch mit den Videokameras nochmal um ein Jahr verlängert.
Zurück zu Dortmund-Dorstfeld. Mhm. Die Videoüberwachung soll ja nur eine Maßnahme sein. Man will auch die unschönen Graffiti entfernen, diese Graffiti, Nazi-Graffiti, die überall an den Wänden prangen. Was soll das bewirken? Ist das nur Kosmetik oder?
Ja, das könnte man zumindest meinen. Aber wir haben ja gerade eben auch von Angsträumen gesprochen, davon, dass es einen zur Schau gestellten Anspruch gibt, dass diese Straßenzüge eben Nazi-Kiez sind, dass eben das Wort dort gilt. Insofern glaube ich schon, dass es einen Effekt hätte, wenn man das entfernt. Für Polizeipräsident Lange ist das auch klar, das ist ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung. Allerdings muss das halt oder macht das nur Sinn, wenn man es dauerhaft etabliert kriegt. Das heißt, man muss auch wissen, welche Eigentumsverhältnisse gibt es bei diesen Wänden und dann will man die Sachen dort eben entfernen.
In Dortmund-Dorstfeld wird verstärkte Videoüberwachung geprüft. Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper war im Studio. Vielen Dank. Von den Rechtsextremen in Dortmund-Dorstfeld zu einer linksextremen Gruppierung in Berlin, die durch Übergriffe vor allem in Neukölln für Schlagzeilen sorgt. Die Rede ist vom maoistisch-leninistischen Jugendwiderstand. Ihre Mitglieder attackieren systematisch Andersdenkende, besonders solche, die in ihrer Gegenwart den chinesischen Staatsgründer Mao kritisieren oder sich öffentlich zum Existenzrecht Israels bekennen. Der Verfassungsschutz stuft sie als gewaltbereit und antisemitisch ein, der Staatsschutz ermittelt. Ihre Angriffe hat das bislang nicht gestoppt. Manfred Götzke mit Einzelheiten.
Etwa 30 junge Männer laufen skandierend durch Berlin-Friedrichshain, quasi in Uniform. Alle tragen schwarze Jacken, auf dem Kopf schwarze Mützen mit Hammer und Sichel drauf, darunter kurzgeschorene Haare. Ihre Partei lebt in uns, Rote Jugend voran. Steht auf dem Banner, das vier Männer halten, die den Trupp anführen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sind die Märtyrer, die sie mit ihren Rufen ehren wollen. Es ist die Demo zum 100. Todestag der beiden Sozialisten. Jugendwiderstand nennt sich die Gruppe, die sich da Mitte Januar unter die Demonstranten mischt. Doch anders als die meisten Linken und Altlinken hier, belässt es der Jugendwiderstand nicht bei kommunistischer Folklore. Er kämpft, Zitat, gegen dieses System für den Sozialismus und die freie Zukunft im Kommunismus. Und das ist wörtlich zu verstehen. Seit Monaten attackiert die Gruppe im Berliner Stadtteil Neukölln Andersdenkende, erklärt ein Mitarbeiter des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus, der seinen Namen nicht nennen möchte.
Sie orientiert sich eben insbesondere am Maoismus und Stalinismus. Für uns ist noch auffällig, dass der Jugendwiderstand klar antisemitische Agenda hat, Leute gezielt angreift, die sie als Jüdin oder Juden identifizieren. Es gab da Angriffe zum Beispiel auf Leute, die aufgrund von einem Davidstern an ihrer Kleidung als Opfer ausgemacht wurden. Auf der einen Seite für mich ist der Antisemitismus, der recht unverhohlen auftritt, wesentliches Merkmal und eben die Gewaltbereitschaft.
Präsent ist die Gruppe vor allem im Richard Kiez in Neukölln. In fast jeder Straße haben sie hier ihre Symbole, JW wie Jugendwiderstand. Dazu Hammer und Sichel an Hauswände gesprayt. Aber auch 9 mm für Zionisten. Eine unverhohlene Morddrohung gegen Juden. In einer Neuköllner Kneipe treffe ich Jens. Er ist Kulturwissenschaftler und engagiert sich gegen Antisemitismus. Jens heißt eigentlich anders. Seinen wahren Namen will auch er hier nicht nennen. Schließlich lebt er in dem Kiez, den die Gruppe als den Ihren bezeichnet. Jens wurde mehrfach von Mitgliedern der Gruppe bedroht. Zum Beispiel auf einer pro-palästinensischen Demo am Hermannplatz in Neukölln, die er mit Freunden beobachtet hat.
Sie sind uns direkt körperlich angegangen und dann haben sie gesagt, was macht ihr in Neukölln? Verpisst euch aus Neukölln. Wenn ihr euch nicht aus Neukölln verpisst, ficken wir euer Leben. Und wenn wir Fotos von uns im Internet finden, dann ficken wir euch richtig. Währenddessen schubsten sie uns so ein bisschen durch die Gegend. Wir sind immer ausgewichen nach hinten weiter und sie sind immer näher an uns rangekommen und haben keine Distanz eigentlich mehr zu uns eingehalten.
Nach einer Weile haben die Mitglieder von Jens und seinen Bekannten abgelassen, seien wieder zurück zur Kundgebung gestoßen.
Die Polizei hat das nicht mitbekommen, die da auch in der Nähe stand. Und wir waren von der Situation etwas überfordert, dass wir dann auch nicht gleich zur Polizei hingegangen sind.
Ähnliches hat auch eine Person erlebt, die wir hier Sebastian nennen. Gemeinsam mit Jens und etwa 30 anderen Bekannten wollte er im September gegen eine Veranstaltung in einem Neuköllner Biergarten protestieren. Dort trat Manal Tamimi auf, für manche Palästinenser und den Jugendwiderstand eine palästinensische Freiheitskämpferin. Für Sebastian eine Antisemitin, die mehrfach öffentlich Judenhass verbreitet hat.
Sobald wir an dem Biergarten waren, kamen 30 bis 40 Männer auf uns zu, fingen an, uns zu bedrohen und zu beleidigen, umkreisten einzelne Personen aus meiner Gruppe. Einzelne von uns wurden sogar mit Namen angesprochen. Es wurden Drohungen ausgesprochen, wie »Wir brechen euch den Kiefer, ihr kommt hier nicht sicher nach Hause«. Eine Frau wurde als »Zionistenfotze« bezeichnet.
Zwar hatten Sebastian und Jens ihre Gegendemo angemeldet, dennoch war die Polizei erstmal nur mit 2 Beamten vor Ort.
Und die Stimmung war sehr aufgeheizt, bis der Polizist sagte, »Es tut mir leid, aber ich kann sie jetzt leider nicht mehr schützen.« Da hat sich gezeigt, die Polizei in Neukölln kennt den Jugendwiderstand bisher noch nicht ausreichend, sonst hätte es nicht dazu kommen können.
Dabei hat die Berliner Polizeiführung die Gruppe mittlerweile durchaus auf dem Schirm. Bei Hinweisen zu Straftaten der Gruppe ermittelt der Staatsschutz des LKA, schreibt die Pressestelle auf Anfrage des Deutschlandfunks. Und weiter?
2018 kam es vereinzelt zu Gewaltdelikten. Darüber hinaus wurde wegen Volksverhetzung, Bedrohung, Nötigung, Beleidigung, Ausspähens von Daten und diversen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.
Der Berliner Verfassungsschutz stuft den Jugendwiderstand als gewaltbereit ein. Doch zu lange hätten Politik und Sicherheitsbehörden die Gruppe unterschätzt, sagt June Tomiak. Sie sitzt für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und beschäftigt sich schon seit Monaten mit dem Jugendwiderstand und seinem Verhältnis zu anderen linken Gruppierungen in Berlin.
Ein Punkt, den wir tatsächlich auch als Politik oder als Behörden nacharbeiten müssen, ist, dass der Jugendwiderstand lange nicht auf dem Plan war, weil sie so atypisch sind, weil sie irgendwie alle pumpen gehen und irgendwie sich eher wie irgendwie Nazi-Kameradschaften aufführen und dadurch einfach schwer einzuordnen waren für die Behörden.
Ein Verbot der Gruppe, wie es Berlins Innenverwaltung erwägt, hält die Abgeordnete nicht für sinnvoll. Wichtiger wäre, dass sich alle linken Gruppen in Berlin klar vom Jugendwiderstand distanzieren, sagt sie. Dass sich eine Gruppe, die sich auf Mao und Stalin bezieht, im Januar auf der Rosa-Luxemburg-Kundgebung mitlaufen durfte, kann Tomiak jedenfalls nicht nachvollziehen.
Übergriffe durch Berliner Linksextreme. Sie hörten einen Beitrag von Manfred Götzke. Die Kinder sind aus dem Haus, die Rente noch nicht in Sicht. Wer denkt da schon über einen Platz im Altersheim oder über ambulante Pflege nach? Der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf und seine Frau aber haben genau das getan und sich vor 30 Jahren mit Freunden zu einer Hausgemeinschaft zusammengetan. Inzwischen sind die Scherfs hochbetagt und ihr altersgerechtes Wohnprojekt hat längst Geschichte geschrieben. Felicitas Böselager war zu Besuch.
Klaus ist seit Freitag schon wieder nicht mehr am Leben,
sagt Luise Scherf über einen der Bewohner der alten Hausgemeinschaft. Er hat vergessen, seine Auferstehung zu zelebrieren, wie sie es hier nennen.
Da gibt es so eine Magnettafel, da muss man seinen eigenen Knopf immer weiterschieben, wenn man morgens noch lebt.
Die anderen wissen, sie ist am Leben.
Immer auf den aktuellen Wochentag. Die Magnettafel hängt gleich links im Eingang der bekanntesten Greisenwohngemeinschaft Bremens. Wobei der Begriff Wohngemeinschaft nicht ganz zutrifft. Denn jede Partei hat hier ihre eigene Wohnung.
Also für mich war wichtig, dass ich eine Wohnungstür habe, die zu ist. Und dass geklingelt wird, wenn man zu mir will. Umgekehrt bei anderen ja auch. Und dass aber andererseits jeden Sonnabend wir gemeinsam den Vormittag zusammensitzen und gemeinsam frühstücken.
Erzählt Günther Ruhol, der erst seit anderthalb Jahren Teil der Hausgemeinschaft ist. Die anderen Bewohner leben hier schon seit 30 Jahren. Inzwischen sind sie alle um die 80 Jahre alt. An diesem Wintermorgen sitzt ein Teil der Hausgemeinschaft um den runden Tisch in der Küche der Scherfs. Es gibt Tee, Mandarinen und Walnüsse. Luise und Henning Scherf hatten mit 50 Jahren die Idee, mit ihren Freunden gemeinsam alt zu werden. Henning Scherf war von 1995 bis 2005 10 Jahre lang Bürgermeister von Bremen. Er ist eine ziemliche Erscheinung, mehr als 2 Meter groß und sehr herzlich. Sein Händedruck dauert 3-mal so lang wie bei anderen Personen. Er erzählt, wie schwierig es war, eine geeignete Immobilie für ihr Vorhaben zu finden.
Alle wollten mitten in der Stadt wohnen. Luise hatte die Devise ausgegeben, ein Bauernhaus auf dem Marktplatz. Aber das machen Sie mal, das geht ja nicht. Und dann haben wir nach langem Hin und Her dieses Haus über einen Freund angeboten bekommen. Und da waren nicht alle dafür, weil das ja hier eine komplizierte Nachbarschaft ist.
Alles wurde von Anfang an altersgerecht geplant, inklusive Aufzugsschacht. Der zugehörige Aufzug kam aber erst später.
Bis die ersten Hüften kamen.
Das gemeinsame Frühstück am Samstag ist bis auf alljährliche Ferien in der Eifel das einzige ritualisierte Treffen im Haus. Es käme auf die richtige Mischung aus Nähe und Distanz an, sagt Luise Scherf. Berührungspunkte gibt es dennoch genug.
Wenn da einige im Garten sitzen und Kuchen essen oder Whisky trinken, dann setzt sich ein anderer dazu.
So. Regelmäßig passiert viel, aber regelmäßig ist nur Sonne.
Also feiern Geburtstage zusammen.
So sind die Familien der Hausbewohner in den letzten Jahren eng zusammengewachsen.
Da ist so ein richtiges Link entstanden. Also die sind dann auch bei ihm mindestens so gern wie bei den Großeltern, wenn die immer aufkreuzen. So. Das spüre ich doch, das kann man doch sagen, dass unsere Enkelkinder zu dir eine sehr unkonventionelle Beziehung haben.
Fragt Henning Scherf Manfred Halbscheffel, der im Souterrain wohnt und den Enkeln der anderen Familien beigebracht hat, wie man mit einer Zwille schießt. Wer den Bewohnern zuhört, spürt sofort den frechen und vertrauten Umgang alter Freunde. Auch wenn sie sagen, dass es eine Lebensgemeinschaft ohne Probleme nicht gibt, hat keiner der Bewohner das Projekt bisher bereut. Dabei mussten sie viel früher füreinander Verantwortung übernehmen, als sie ursprünglich dachten.
Ja, wir rechnen schon damit, dass jemand mit 52 Jahren stirbt. Das Sterben hatten wir mit 50 noch nicht auf dem Schirm.
2 Mitbewohner sind in den vergangenen Jahren gestorben. Gepflegt wurden sie von den anderen im Haus. In den Geschichten, auf den zahlreichen Fotos an den Wänden oder durch Erbstücke bleiben sie Teil der Hausgemeinschaft. So wie die große Holzplatte in Scherfs Wohnung, die seinem verstorbenen Freund gehörte.
Da hat er früher seine Elektroeisenbahn drauf spielen lassen. Jetzt ist das mein Arbeitstisch.
Besonders stolz ist Henning Scherf auf den großen Garten des Hauses. Er ist eine Oase mitten in der Stadt. Alle pflegen ihn gemeinsam. Es stehen Bänke im Garten, eine Schaukel für die Enkelkinder und im Sommer blüht der Rhododendron. Eine große Blutbuche überragt das Grundstück.
Hier steht, ich schätze, mindestens 200 Jahre schon und hat auch den Krieg überstanden. Ja. Das ist unser Zuhause.
Zusammen ist man weniger allein. Sie hörten eine Reportage über Bremens bekannteste Alten-WG von unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Und das war Deutschland heute. Fürs Zuhören dankt Claudia Hennen. Nach den Nachrichten dann Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Sandra Pfister. Ein Thema dort: Tablets reichen nicht für Digitalisierung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Fachtagung in Thüringen.